Auslandsinfo. Spotlight. Um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung.
Befinden wir uns auf dem Weg in einen neuen Ost-West-Konflikt? Das zumindest ist die These des renommierten Historikers Andreas Rödder. In seinem aktuellen Buch mit dem Titel »Der verlorene Frieden« analysiert er die Umbrüche in der internationalen Politik und kommt zu einem klaren Schluss. Die Weltordnung, die sich nach dem Kalten Krieg herausgebildet hat, zerfällt. Stattdessen bildet sich eine neue Ordnung, in der sich eine Achse revisionistischer Mächte um China und Russland und ein liberaler Westen gegenüberstehen. Warum aber ist die internationale Ordnung, die nach dem Kalten Krieg entstanden ist, gescheitert? Was hat das mit westlicher Hybris und was mit den imperialen Ambitionen von Putin und Xi Jinping zu tun? Und was müssen Deutschland und Europa tun, um sich in der neuen weltpolitischen Konstellation zu behaupten? Das wollen wir in dieser Folge unseres Podcasts mit eben jenem Andreas Rödder besprechen. Andreas Rödder ist Professor für neueste Geschichte an der Universität in Mainz. Mein Name ist Fabian Wagner. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auslandsinfo Spotlight. Ja, bei mir ist jetzt Professor Andreas Rödder. Hallo Herr Rödder und schön, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Hallo Herr Wagner, ist mir ein Vergnügen.
Herr Rödder, unser Podcast beginnen wir immer mit einer kleinen Aufwärmrunde. Das geht aber ziemlich einfach. Ich gebe Ihnen Teilsätze vor, die Sie vervollständigen. Einverstanden?
Das sind diese Spiele, die man so liebt als Befragter. Aber lassen Sie es uns versuchen.
Versuchen wir es. Ich bin Historiker geworden, weil
ich mich mit Bildung beschäftigen wollte und Geschichte der Gegenstand eines Bildungsrauschs geworden ist, der bis heute anhält.
Wäre ich nicht Historiker geworden, wäre ich
aus heutiger Sicht Jurist und Volkswirt geworden, aber diese Perspektive habe ich als Jugendlicher so noch gar nicht abgesehen.
Aus der Geschichte können wir lernen, dass
die Geschichte radikal offen ist und dass wir gar nicht genug dafür tun können, um unsere historisch-politische Fantasie anzuwerfen und nicht zu meinen, dass die Zukunft so wird wie die Gegenwart. Die Zukunft wird doppelt anders, anders als die Gegenwart und ganz anders, als wir sie uns heute vorstellen.
Ja, Herr Rödder, Ihr neues Buch, das ich in der Einleitung schon erwähnt habe, trägt den Untertitel »Vom Fall der Mauer zum neuen Ost-West-Konflikt«. Inwiefern leben wir in einer Zeit eines neuen Ost-West-Konflikts?
Wir erleben heute den dominanten Konflikt in der Weltpolitik zwischen einem globalen, imperialen und autoritären Osten, der die Ordnung von 1990 revidieren will, gegenüber einem globalen Westen, der diese Ordnung von 1990 geprägt hat. Das ist natürlich nicht der einzige weltweite Konflikt. Es gibt andere Machtzentren, es gibt andere Konflikte. Aber es ist der dominante weltpolitische Konflikt. Und deswegen sage ich, die Weltordnung ist nicht multipolar, sondern sie ist bipolar. Und das ist der neue Ost-West-Konflikt, den wir heute erleben.
Wer sind denn die Hauptrepräsentanten dieses globalen Ostens?
Eindeutigerweise Russland natürlich und auch China, in Verbindung aber mit dem Iran und mit Nordkorea. Wir erleben es ja heute im Ukraine-Krieg, wenn Nordkorea Truppen auf die Schlachtfelder entsendet. Und zugleich bemühen sich diese Mächte des revisionistischen globalen Ostens, Bündnispartner zu gewinnen, nicht zuletzt China über die neue Seidenstraßeninitiative. Jetzt kann man sagen, das ist Chinas imperiales Projekt und nicht das eines revisionistischen globalen Ostens. Dieser revisionistische globale Osten ist in der Tat kein Monolith. Aber dennoch, wenn wir die Dinge so etwas abstrahieren, bleibt als Grundkonstante eben dieser Auseinandersetzung, dieser von China und Russland angeführten Achse der Revisionisten gegen den globalen Westen.
Das Seidenstraßenprojekt, vielleicht ganz kurz, das ist ein großes wirtschaftliches Projekt, bei dem China weltweit Infrastrukturprojekte fördert, zum Beispiel und unter anderem. Was diese Konfliktkonstellation zwischen einem globalen Westen und einem globalen Osten für Deutschland und Europa bedeutet und wie Europa und Deutschland aus Ihrer Sicht darauf reagieren sollten, das besprechen wir später. Nun sind Sie aber ja Historiker und so wollen wir zunächst in die Vergangenheit schauen und zwar auf eben jene Ordnung von 1990, die Sie eben schon angesprochen haben. In dem Buch befassen Sie sich mit verschiedenen Weltordnungen. Im Kalten Krieg etwa war die Weltordnung bipolar. Wir hatten die Sowjetunion auf der einen Seite und die USA auf der anderen Seite. 1990, mit dem Ende des Kalten Krieges, entstand dann eine neue Ordnung, eben die Ordnung von 1990, die gerade aber, so Ihre These, vor unseren Augen kollabiert. Was waren denn die entscheidenden Merkmale dieser Ordnung von 1990?
Die Hoffnung von 1989-90 war die, dass eine neue Ordnung irgendwie gar nicht mehr polar sein würde. Die Ordnung von 1990 hat eine inhaltliche Komponente und sie hat eine institutionelle Komponente. Die inhaltliche Komponente schlägt sich nieder in der Charta von Paris, der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, der ja übrigens auch die USA und Kanada angehörten, also in der Charta von Paris von 1990, aber auch im Budapester Memorandum von 1994, in dem der Ukraine, Weißrussland und Kasachstan die territoriale Integrität zugesagt wurde als Gegenleistung dafür, dass diese Staaten ihre Atomwaffen aus der sowjetischen Zeit an Russland abgeliefert haben.
Ganz kurz, da war auch Russland dran beteiligt.
Da war Russland als Garantiemacht mit dran beteiligt. Und das Budapester Memorandum ebenso wie die Charta von Paris sagen, dass die Grundlage dieser Ordnung die Unverletzlichkeit, die Integrität souveräner Staaten ist, ihre Selbstbestimmung, ihre Bündnisfreiheit, die territoriale Integrität, wie gesagt, souveräner Staaten plus Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte. So steht es nicht im Budapester Memorandum, aber in der Charta von Paris. Und das Ganze geht noch weiter, dass in der Charta von Paris alle Beteiligten, übrigens einschließlich damals noch der Sowjetunion, sich auf die Demokratie als die einzig zulässige Staats- und Regierungsform einigen. Das geht da schon ziemlich weit, aber insofern macht das unterschiedliche Schichten. Grundsätzlich würde man sagen, die Integrität souveräner Staaten, dann plus Rechtsstaat und Menschenrechte plus Demokratie. Das ist die inhaltliche Seite. Die institutionelle Seite ist, dass diese Ordnung, jedenfalls in Europa, auf den westlichen Institutionen aus der Zeit des Kalten Krieges beruht, nämlich der NATO und der Europäischen Union, die ja aus der Europäischen Gemeinschaft 1992 hervorgeht. Und das waren eben die Institutionen, die sich am Ende des Kalten Krieges bewährt hatten und für Stabilität standen, heißt aber zugleich, dass die neue Ordnung auf den alten westlichen Institutionen beruhte. Das ist die institutionelle Seite der Ordnung von 1990.
Ich habe es ja schon angedeutet, Ihrer Ansicht nach ist die Zeit der Ordnung von 1990 abgelaufen. Ist Putins Großangriff auf die Ukraine der sichtbarste Ausdruck des Zerfalls dieser Ordnung?
Ja, weil dieser Großangriff, weil die Vollinvasion auf die Ukraine die elementaren Grundlagen dieser Ordnung von 1990 nicht nur erschüttert, sondern zum Einsturz bringt, nämlich die Integrität souveräner Staaten. Putin verneint, versagt der Ukraine nicht nur Selbstbestimmung, sondern sogar das Existenzrecht als souveräner Staat. Und damit greift er diese Ordnung von 1990 frontal an. Was er übrigens nicht erst seit dem 24. Februar 2022 tut, sondern...
Also nach dem Beginn der Großinvasion.
Seit der Vollinvasion von 2022 tut, sondern schon 2014 mit der Annexion der Krim und dem Beginn der Kampfhandlungen getan hat. Und eigentlich geht das Ganze weiter zurück bis ins Jahr 2008, als Putin Georgien militärisch angegriffen hat in einem etwas unübersichtlichen Konflikt, in dem aber der amerikanische Publizist Donald Kagan schon gesagt hat, das ist die Rückkehr der gewaltsamen militärischen Großmachtpolitik des 19. Jahrhunderts. Und das geht wiederum noch weiter zurück auf Putins Reaktion auf die Orangene Revolution in der Ukraine 2005. Und im Kern geht es darum, dass Putin der Ukraine eben die elementaren Zusagen der Ordnung von 1990 nicht zubilligt, nämlich das Selbstbestimmungsrecht, das Recht zur Bündnisfreiheit. Putin hat der Ukraine immer schon untersagen wollen, über ihre Staatsform frei zu bestimmen, über ihre Zugehörigkeit zur Europäischen Union oder den Beitritt zur NATO frei zu bestimmen. Das aber für sich selbst in Anspruch zu nehmen, als Recht eines anderen Staates, das ist der Kern einer imperialen Attitüde, die eben nicht erst 2022 sichtbar geworden ist.
Nun zeigen Sie in Ihrem Buch aber auch auf, dass es tiefer liegende Ursachen für den Zerfall dieser Ordnung von 1990 gibt. Und sie kritisieren dabei auch durchaus teilweise die Politik des sogenannten Westens, vor allem mit Verweis auf den Irakkrieg und den Begriff Hybris. Vielleicht können Sie das nochmal ausführen.
Ja, zunächst einmal ist die eigentliche Ursache für das Ende der Ordnung von 1990, dieser grundlegende Ordnungskonflikt, von dem wir gerade gesprochen haben, ist die eigentliche Ursache der imperiale Anspruch sowohl Russlands als auch Chinas, eben die Selbstbestimmungsrechte der umliegenden Staaten in dem Bereich, den sie als ihren Machtbereich für sich beanspruchen, nicht zu respektieren. Das ist die eigentliche, das ist die ganz entscheidende.
Das ist der Kern vom Kern
und die eigentliche Grundlage. Dieser Ordnungskonflikt ist auch 1990 schon angelegt und er wird sichtbar darin, dass Sowjetrussland 1990 die Niederlage im Kalten Krieg auch nie wirklich akzeptiert hat. Es gibt ein ganz schlagendes Zitat von Michail Gorbatschow in Washington am 31. Mai 1990, als er sagt, es solle sich doch niemand einbilden, dass eine von beiden Seiten den Kalten Krieg gewonnen oder verloren habe. Das ist so eklatant falsch, wie es aufschlussreich ist im Hinblick auf die russische Selbstwahrnehmung 1990-91. Das aber hat der Westen 1990 und in den 90er Jahren und in den frühen 2000er Jahren, das hat der Westen nicht gesehen. Der Westen,
also diese Selbstwahrnehmung.
Diese Selbstwahrnehmung der Russen und diesen Ordnungskonflikt, der dort angelegt war. Weil man auf westlicher Seite im Triumphgefühl über den Sieg im Kalten Krieg, und der Westen hatte den Kalten Krieg triumphal gewonnen, weil der Westen aber sich am Ende der Geschichte wähnte, wie der berühmte Buchtitel von Francis Fukuyama ist, und der Überzeugung war, dass sich die westliche Demokratie ja jetzt überall verbreiten würde. Auch in China. Wenn China ökonomisch wohlhabend würde, dann würden ja da Mittelschichten entstehen, die würden mitsprechen wollen, Mitspracherechte haben wollen und dann wird es in China Demokratie geben, es wird überall Demokratie werden und überall wird es eigentlich so werden, wie es im Westen war.
Und dem war nicht so.
Das war die große Vorstellung, aber das war auch die Selbstüberschätzung des Westens 1990. Man hat sich im Westen nicht vorstellen können, dass ein Land wie China ökonomisch erfolgreich sein kann und trotzdem ein autoritäres Regime bleibt und mehr denn je wird. Man hat sich im Westen auch nicht vorstellen können, dass die Ägypter 2012 in freien Wahlen einen Muslimbruder zum Präsidenten wählen. Das aber ist das, was ich mit der Hybris meine. Der Westen hat sich nicht vorstellen können, dass irgendjemand auf der Welt eine andere Ordnung als die des Westens bevorzugen könnte. Und diese Hybris, Thukydides spricht schon im Peloponnesischen Krieg von der Hybris der Athener, die ihnen letztendlich zum Verhängnis geworden ist. Diese Hybris ist ein altes Gift, eine alte Gefahr für siegreiche Mächte in Auseinandersetzungen und davon war auch der Westen nicht frei. Denn über dieser Hybris, wie gesagt, hat man im Westen diesen weiterwirkenden Ordnungskonflikt nicht gesehen, der sich dann aber materialisiert hat, als sich mit dem chinesischen Aufstieg und der russischen Aufrüstung im 21. Jahrhundert die Machtverhältnisse verschoben haben und Putin ganz konkrete Entscheidungen getroffen hat, diese Machtfrage wirklich ganz scharf zu stellen und sie militärisch umzusetzen.
In Ihrem Buch erwähnen Sie auch oft den Irakkrieg als Ausdruck dieser Hybris. Vielleicht können Sie da noch zwei Sätze zu sagen.
Der Irakkrieg von 2003 ist natürlich der entscheidende Fehler der amerikanischen Politik nach 1990 gewesen. Wobei man auch das etwas differenziert sehen muss. Es gibt ein großartiges Buch von Melvin Leffler, einem amerikanischen Historiker, Confronting Saddam Hussein, der die Begründung und die ganze Gefühlslage in Washington 2001, 2003 darstellt. Die Amerikaner waren getrieben von einer geradezu panischen Angst, dass sich so etwas wie der 11. September wiederholen könnte. Sie waren zugleich durchdrungen von einem militärischen Kraftgefühl, militärisch alles machen und umsetzen zu können. Und da kommt der Begriff auch bei Melvin Leffler und der Hybris, zu meinen, wenn man die Iraker von diesem schrecklichen Diktator Saddam Hussein befreit, dann würden die Iraker eine amerikanische Invasion im Irak besser finden als ihren Diktator. Die ganze Argumentation ist durchaus nachvollziehbar, die in Washington betrieben worden ist. Aber man hat eben nicht gesehen, dass eine amerikanische Invasion im Irak plus diese ganzen westlichen Verhaltensformen, da kommt ja sowas wie Abu Ghraib dazu und auch die Demütigungen von muslimischen Kämpfern durch amerikanische Soldatinnen, dass das alles einen kulturellen Clash erzeugt, der die irakische Freude über die Befreiung von diesem in der Tat furchtbaren Diktator noch überwiegt. Und das ist wieder diese Hybris, die sich im Irakkrieg, wie gesagt, genau wie im arabischen Frühling niederschlägt, als wir dachten, jetzt kommt da die große Freiheit des Westens auch im Nahen Osten. Und am Ende aber die Menschen im Nahen Osten noch einmal einen Muslimbruder wählen und dass also die gar nicht so begierig nach der westlichen Lebensform sind, wie wir uns das immer gedacht haben. Das ist der Teil der Hybris, der uns dazu geführt hat, diese westliche Ordnung und ihren internationalen Anspruch zu überspannen. Wir haben es also mit einer Überspannung der liberalen Ordnung durch Demokratie, Export und Freedom Agenda zu tun.
Und diese Überspannung führt gleichzeitig zu einer Schwächung, die dann wiederum den revisionistischen Kräften es ermöglicht, diese Ordnung überhaupt derart zu attackieren, dass sie zerfallen kann.
Sie führt erstens zu Doppelstandards und damit zu einem Glaubwürdigkeitsverlust. Die Amerikaner, ich habe das amerikanische Kalkül, das Kalkül der Regierung Bush im Irakkrieg ja genannt, geht aber damit einher, dass Colin Powell, der amerikanische Außenminister, im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen mit evident unzutreffenden Kriegsgründen operiert. Das hat die amerikanische Glaubwürdigkeit massiv erschüttert. Es führt aber auch zu Doppelstandards. Und es führt dazu, dass es nicht funktioniert. Und das Ganze ist so richtig zusammengebrochen und er hat sein maximales Scheitern erlebt 2021 mit dem Rückzug aus Afghanistan. Ich meine, da geht man nach 20 Jahren raus aus Afghanistan und innerhalb von wenigen Tagen ist wieder alles so, wie es war, bevor man 20 Jahre zuvor in Afghanistan einmarschiert ist. Und all diese Vorstellungen, die wir ja auch in Deutschland betrieben haben, dass wir Brunnen bohren, dass wir Zivilisation nach Afghanistan bringen, Bildung für Mädchen ermöglichen. Alles das ist innerhalb von wenigen Tagen weggewischt. Und schlimmer noch als das, es ist ja nicht so, als wenn die Taliban dieses Land jetzt durch eine Fremdherrschaft okkupiert hätten. Wir haben ja feststellen müssen, dass die Bevölkerung in Afghanistan den Taliban offensichtlich näher war als den westlichen Zivilisationshelfern.
Die neue Weltordnung ist aus Ihrer Sicht gekennzeichnet durch das Entstehen einer Achse der Revisionisten. Dazu zählen China, Russland, aber auch Nordkorea und Iran. Anti-westliche Kräfte, die die internationale Ordnung zu ihren Gunsten verändern wollen. Was für eine Ordnung, auch das haben Sie schon angedeutet, aber vielleicht arbeiten wir das nochmal ein bisschen aus. Was für eine Ordnung schwebt diesen Ländern, diese Achse der Revisionisten denn eigentlich vor?
Eine Ordnung, die nicht von Westen und insbesondere nicht von den USA dominiert wird. Das ist schon mal das Erste. Eine nicht von den USA dominierte Weltordnung, in der es Regionalordnungen gibt, in denen diese revisionistischen Mächte ihre regionalen Einflusssphären haben, Hegemonialsphären, in denen sie die Vormacht darstellen und sie über die Souveränitätsrechte der anderen Staaten in diesen Regionen bestimmen. Das ist das Gegenteil der liberalen Ordnung, von der wir vorhin sprachen, wo wir sagten, es gibt eben das universale Recht auf Integrität und Selbstbestimmung souveräner Staaten. Das eben bestreitet Putin beispielsweise gegenüber der Ukraine, der er eben nicht gestatten will und für sich das Recht in Anspruch nimmt, der Ukraine zu versagen, ihre Bündnisfreiheit wahrzunehmen, um Mitglied der Europäischen Union oder der NATO werden zu wollen. Das gilt aber auch für China im eigenen Umfeld. China beispielsweise untersagt ja Taiwan überhaupt die Möglichkeit, eine Volksabstimmung darüber zu machen, ob Taiwan ein unabhängiger Staat sein will, was wir als den Inbegriff von Volkssouveränität ansehen würden. China hat gesagt, allein das Bestreben, Taiwan so etwas zu machen, wäre schon ein unfreundlicher Akt, auf den China entsprechend reagieren würde. Und China bestreitet Taiwan das Existenzrecht als ein souveräner Staat. Und wir tun gut daran, das, was solche Potentaten sagen, auch ernst zu nehmen. Xi Jinping macht ja kein Geheimnis daraus. Das greift im Fall von Xi Jinping auf die alte imperiale chinesische Tradition vor 1840 und auf das Konzept der sogenannten Tianjia zurück, dieser Vorstellung, dass das Reich der Mitte umgeben ist von, ich sage das jetzt mit meinem Wort, Satrapen, die Tribute an China entrichten und untergebene Mächte gegenüber dem Reich der Mitte sind. Und wir sprachen ja vorhin von der Seitenstraßeninitiative. Das ist im Grunde das moderne Instrument, um durch ziemlich umfangreiche Entwicklungshilfe abhängige Staaten im chinesischen Machtbereich zu schaffen. Wie weit der im Einzelnen reicht, das weiß man nie so ganz genau, aber die Belt and Road Initiative reicht ja ganz eminent nach Afrika, ja, und bis nach Europa hinein. Und wie weit das Ganze bei Putin reicht, weiß man auch nicht so ganz genau. Die Ruskij Mir, also die russische Welt, die auf das alte Zarenreich zurückgreift, umfasst die Ukraine, Weißrussland, andere Staaten und im Grunde mindestens eigentlich den alten Machtbereich der Sowjetunion.
Ich würde gerne nochmal, Herr Röder, auf den Begriff Ost-West-Konflikt oder diesen Vergleich zu sprechen kommen. Der alte Ost-West-Konflikt war ja auch durch eine systemische Konkurrenz geprägt. Auf der einen Seite das Konzept von Demokratie und Marktwirtschaft, auf der anderen Seite Kommunismus und Planwirtschaft. Hat denn auch dieser neue Ost-West-Konflikt, den Sie beschreiben, eine systemische Komponente? Geht es also in gewisser Weise um Demokratie gegen Autokratie? Oder geht es ganz überwiegend schlicht um Interessen und um das Interesse daran, eine neue Ordnung zu schaffen?
Ja, es hat auch systemische Komponenten, vor allen Dingen in der Auseinandersetzung mit China. Xi Jinping hat eine sehr dezidierte ideologische Rückwende vollzogen seit 2013 und setzt sich auch sehr explizit ideologisch vom Westen ab. Putin tut das sehr viel weniger. Putin ist ja ideologisch viel diffuser. Ist der Putin eigentlich links, ist er eigentlich rechts? Putin ist vor allen Dingen imperial. China ist kommunistisch und imperial und insofern sehen Sie schon, es gibt diese Elemente, aber der Konflikt ist insgesamt diffuser als der erste Ost-West-Konflikt es gewesen ist. Und insofern würde ich sagen, wir tun gut daran, ihn vor allen Dingen anhand dieser Gegensätzlichkeit zwischen liberaler und imperialer Ordnungsvorstellung zu verstehen. Die innere Dimension kommt dazu, aber sie ist nicht die entscheidende.
Nun haben Sie sehr eindrücklich beschrieben, diese unterschiedlichen Ordnungsvorstellungen und dass eben die Ordnung von 1990 dabei ist zu zerfallen. Was bedeutet das denn für Deutschland und Europa? Also was müssen Deutschland und Europa tun, um sich in dieser Konstellation zu behaupten?
Ich habe im Zusammenhang meines Buches noch einmal das lange Telegramm gelesen, das der amerikanische Diplomat George F. Kennan im Februar 1946 im Übergang zum ersten Ost-West-Konflikt aus Moskau nach Washington geschrieben hat. Und das ist aktueller denn je, weil er sagt, mit Stalins Sowjetunion ist keine Kooperation möglich. Und die Konsequenz, die wir daraus ziehen müssen im Westen, so Kennan, ist auf der einen Seite Stärke nach außen. Das heißt in der Konsequenz eine glaubhafte, kraftvolle Politik der Abschreckung. Aber er sagt, mindestens ebenso wichtig ist Stärke von innen. Das heißt, wir müssen unser eigenes Haus in Ordnung bringen und wir müssen die Lebenskraft und die Zukunftsfähigkeit unserer liberalen Demokratien unter Beweis stellen. Wenn wir in die westlichen Demokratien reinschauen, dann ist es darum im Moment nicht so glänzend bestellt. Und insofern würde ich sagen, eine der zentralen Herausforderungen und ich möchte sogar sagen, eine Überlebensfrage für die westlichen Demokratien ist es, in diesem neuen Ost-West-Konflikt auch ihre innere Lebensfähigkeit zu revitalisieren und das eigene Haus in Ordnung zu bringen. Also wir brauchen Stärke nach außen und Stärke von innen. Konkreter würde ich sagen, in dieser neuen Auseinandersetzung, in der es um die Selbstbehauptung des Westens geht, brauchen wir transatlantische Solidarität bzw. Solidarität innerhalb des globalen Westens. Das ist nicht nur transatlantisch, da gehören ja auch Japan, da gehören Neuseeland und Australien dazu. Und wir müssen Allianzpartner finden, wir müssen Allianzen schmieden. Insofern müssen wir auf der einen Seite uns solidarisch aufstellen, in unterschiedlich abgeschichteter Form, aber diese Auseinandersetzung annehmen. Das Zweite ist, in dieser Auseinandersetzung braucht Europa Handlungsfähigkeit, die Europa gegenwärtig in dieser Form nicht hat. Und ein entscheidender Baustein für die Handlungsfähigkeit Europas ist die Führung Deutschlands, die Europa von Deutschland erwartet. Wir kennen alle das berühmte Wort des polnischen Außenministers Radosław Sikorski von 2011. Der sagte, ich fürchte nicht deutsche Macht, ich fürchte deutsche Untätigkeit. Und wir brauchen deutsche Führung in Europa nicht als Dominanz, sondern als Koordination der europäischen Politik. Koordination, kraftvolle Koordination mit Paris, mit Warschau, aber auch mit London und auch mit Brüssel. Nur aus Brüssel alleine wird die europäische Führung nicht kommen. Aber es ist doch ein Jammer, wenn Sie sehen, dass der Kontinent, der vor 120 Jahren die Welt beherrscht hat, sich heute von Putin dermaßen einschüchtern lässt, dass man gar nicht denken kann, mit welch stolzem Kontinent wir es hier zu tun haben.
In Ihrem Buch ist da ein interessanter Begriff, der mir hängen geblieben ist. Sie plädieren darin für eine wertebasierte Realpolitik. Vielleicht können Sie da noch zwei Sätze zu sagen, was das nach Ihrem Verständnis ist.
Eine wertebasierte Realpolitik weiß zunächst einmal, dass es in der internationalen Politik keine endgültigen Lösungen gibt. Es gibt kein Ende der Geschichte. Es gibt keine eindeutigen Lösungen und es gibt auch keine sauberen Lösungen. Internationale Politik heißt immer wieder vor Aporien und vor Dilemmata zu stehen. Und wer internationale Politik macht, muss mit Diktatoren und Gewaltherrschern zurechtkommen, muss sich die Finger schmutzig machen. Ohne das können wir internationale Politik nicht betreiben. Das heißt aber, eine solche Politik vermeidet die Extreme, zum Beispiel das eine Extrem einer werteorientierten Außenpolitik, die eigentlich meint, mit moralischen Werten könne man nur dem Guten folgen, egal ob das eine feministische Außenpolitik ist, egal ob das eine Außenpolitik ist, die auf der Stadiontribüne in Katar mit One Love Binde am Oberarm die arabische Welt über den Umgang mit sexueller Diversität belehrt, oder ob es die Politik der Neocons der Regierung George W. Bush im Irakkrieg von 2003 gewesen ist.
Denn sehr idealistisch sozusagen.
Sehr idealistisch. Dieser Idealismus führt in Doppelstandards, er führt in Illusionen und er führt dahin, wie wir es erlebt haben, in Afghanistan 2021. Das heißt aber auf der anderen Seite nicht die Moral über Bord zu werfen und nur realistisch Interessen zu folgen. Das ist nämlich das andere Extrem, das es zu vermeiden gilt. Ich erinnere mich, als Gerhard Schröder sagte, immer wenn Deutsche und Russen sich gut verstanden haben, war das gut für Europa. Ich bin damals explodiert und habe ihn gefragt, ob er diesen Satz in Warschau und in Tallinn noch einmal wiederholen würde. Denn das ist dieser imperiale Zynismus einer Großmächtepolitik, die auf die Kleinen keine Rücksicht nimmt, wo ich sagen würde, wir haben sehr wohl eine moralische Verpflichtung gegenüber den baltischen Staaten, gegenüber Polen. Und wir müssen eben diese Extreme vermeiden, einer rein moralisch grundierten oder einer rein moralisch getriebenen, werteorientierten Politik, ebenso wie einer rein interessengeleiteten Realpolitik. Wir haben unsere moralischen Grundlagen, zum Beispiel im Umgang, wie ich es gerade sagte, im Verhältnis zu Polen oder den baltischen Staaten. Und unsere Wertegrundlagen wollen wir auch nicht verlassen. Auf der Grundlage aber müssen wir Realpolitik betreiben und wissen, dass die Dinge nicht eindeutig und dass sie nicht moralisch sauber ausgehen. Werte sind die Basis und auf dieser Basis gibt die Realpolitik die Richtung vor. Das ist, wie ich meine, die zukunftsfähigste und nachhaltigste Verbindung dieser Pole, zwischen denen Außenpolitik immer wieder eingespannt ist.
Herr Professor Röder, vielen Dank für Ihre Zeit.
Vielen Dank, es war mir ein Vergnügen.
Das war eine weitere Folge von Auslandsinfo Spotlight, dem Außenpolitik-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.